grüße Sie. Mein Gast heute ist Rosa von Praunheim, der heute 80 Jahre alt wird. Natürlich nicht. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet, weil was werden Sie an diesem 25. November nachmittags um 4 machen?
Da mache ich eine Teeparty in der Galerie Mond in der Bleibtreustraße in Berlin. Und da werden 5000 Leute kommen und werden mir billige Geschenke bringen. Ich sitze auf einem Stuhl auf einem großen Tisch und winke.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Rosa von Praunheim, Filmemacher und Ikone der Schwulenbewegung.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sind Sie gerne Ikone?
Nee, ich bin keine Ikone. Nein, nein. Aber ich trage gern Kronen. Ich bin ja adlig und mein Freund verweigert immer, mich Hochwürden oder Exzellenz oder sowas zu nennen. Ich finde das gemein.
Das wird aber an diesem 80. Geburtstag bestimmt auch noch passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen da jemand eine Krone ausschlägt.
Ja, und da bricht ja immer ein Zacken ab. Das ist das Schlimme.
Wie viele Zacken sind Ihnen denn schon in den letzten 80 Jahren aus der Krone gebrochen?
Oh, sehr, sehr viele. Es ging immer ganz hoch und dann wieder ganz runter und dann wieder ganz hoch. Das heißt, also man kann dann immer nur hoffen, dass wenn es ganz unten ist, dass es dann wieder hochgeht. Aber dafür muss man einiges tun. Also man muss schon ackern.
Was war denn der schmerzhafteste Zacken, der ausgebrochen ist?
Naja, also ich würde sagen, die 10 Jahre AIDS-Bewegung oder AIDS-Krankheit oder AIDS-Seuche oder so waren das Schlimmste in meinem Leben. Ich habe ja da sehr, sehr aktiv reagiert, habe sehr viel Filme gemacht, also Öffentlichkeitsarbeit gemacht und für Safer Sex geworben. Ich wollte Menschen retten. Und das war die vielen Toten, das war wirklich das schlimmste Zeit in den 80er bis Anfang 90er Jahre.
Trotzdem werden Sie von vielen eine Ikone der Schwulenbewegung genannt. Da muss man schon aktuell jetzt mal fragen, oder kann's. Wie halten Sie es mit der Fußball-WM in Katar?
Na, ich finde es gut, dass die Leute aufmerksam sind und sagen, gut, die sind homophob und weiß nicht was und so. Und ich meine, das ist ja alles eine bigotte Gesellschaft. Ich meine, gerade die arabische Gesellschaft, ich meine, die unterdrückt Frauen und dementsprechend gibt es natürlich auch viel Homosexualität unter Männern. Und offiziell tun sie so, als ob da nichts wäre.
Aber diese Frage, die sich im Augenblick viele stellen, soll man nun schauen oder wenigstens als Fan boykottieren, wenn es die Verbände schon nicht machen?
Naja, ich glaube, das war ja korrupt. Ich meine, war das nicht irgendwie gekauft oder so?
Ja, ja, aber was man ja in Einschaltquoten zum Teil eben auch schon sieht, dass also wirklich offenbar viele Leute jetzt nicht schauen, aus Prinzip eben um auszudrücken, dass sie mit der Vergabe an Katar und mit dem, wie es dazu geht, nicht einverstanden sind. Schauen Sie?
Nee, ich habe mit Fußball, ich verstehe das auch gar nicht, was die da machen. Ich gucke Let's Dance, das ist meine Lieblingssendung.
Aber Sie schauen nicht aus Boykott, sondern weil es Sie einfach nicht interessiert.
Nee, es interessiert mich nicht.
Also, haben Sie selber jemals Fußball gespielt?
Nein, aber ich meine, als ich unterrichtet habe, meine Studenten, die haben mich mal gezwungen, im Tor zu stehen, das war katastrophal.
Mhm. Als Kind auch nicht?
Nee, als Kind. Ich bin ja dreimal sitzen geblieben, insofern war ich immer größer und stärker als die anderen und habe immer nur geträumt. Was anderes habe ich nicht gemacht.
Wäre aber gerade in der Klassenmannschaft als größere und stärkere durchaus von Vorteil hätte es sein können.
Ja, aber muss ja auch geschickt sein, ne? Und ich meine, ich kannte die Regeln nicht. Nein, ich habe Judo gemacht und habe auch Akrobatik gemacht und mache eigentlich immer noch ab und zu Sport. Also ne, bin...
Was machen?
Sexuell aktiv, den Hirschensprung, den übe ich aus.
Bleiben wir mal bei dem Kind und Jugendlichen. Wann sind Sie als Kind und Jugendlicher auf Rex Gildo gestoßen?
Na, da wurde man ja gezwungen sozusagen, die deutsche Unterhaltungsindustrie. Ne? Das war ja Conny Frohbös, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus in Wannsee. Das war ja so, da war ich auch in dem Alter von Conny. Und dann kamen dann die Teenager-Filme mit Conny und Rex Gildo. Da habe ich schon so ein bisschen abgeschaltet, weil ich dann anderen Geschmack hatte. Ne? Da hatten mich die italienischen Neorealisten interessiert und die französischen Filme und so. Also
Sie hatten keinen Rex Gildo Altar, wie teilweise auch schon mal zu lesen war in irgendwelchen Geschichten rund um Ihren Film?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich meine, ich habe ihn natürlich wahrgenommen als einen hübschen Mann, aber das hat mich nicht so interessiert. Aber ich meine, das ist ja Gehirnwäsche, also Schlager und so, wenn die Rundfunkanstalt, man kommt ja nicht dran vorbei. Und dieses Hossa und so, ne, das ja, wie gesagt, das habe ich dann auch mitgekriegt. Aber ich habe mich erst beschäftigt so in den letzten 2 Jahren mit ihm, als man mir angeboten hatte, einen Film über ihn zu machen. Ein Dokudrama, was jetzt ab meinem Geburtstag, jetzt ab 25. in der Mediathek zu sehen ist und dann, glaube ich, Mitte Februar in der ARD. Und es hat mich schon interessiert, seine verklemmte Homosexualität, also die versteckte Homosexualität einfach rauszuarbeiten. Denn das hat ja tragisch geendet. Er ist ja dann, als sein letzter Freund sich trennen wollte, aus dem Fenster gesprungen.
Über den Film reden wir nachher natürlich noch ausführlich. Nur weil Sie gerade sagen, Schlager ist ja auch eine Art Gehirnwäsche. Vielleicht täuscht mich mein Eindruck, ich weiß es nicht, korrigieren Sie mich. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade unter den Schlagerfans so, finde ich, überproportional viele Schwule sind?
Ja, auch bei Filmdiven und so, ne? Marlene Dietrich oder Mae West oder wie sie alle heißen, werden heiß verehrt. Es gibt bestimmte Frauen und natürlich auch, also mal sagen, diese Nazi-Tante Zara Leander wird verehrt und Marilyn Monroe und so. Also starke Frauen, glaube ich. Schwule mögen starke Frauen. Ob das nun Sängerinnen sind oder eben Diven oder Opernstars, werden auch, also die von Liebe und Tod singen in schrillen Tönen, werden sehr von Schwulen verehrt.
Weil die sich diesen Gefühlen, die da vermeintlich transportiert werden, eher öffnen oder?
Ja, und auch man kann sich identifizieren dann mit, ne? Das ist ja oft für viele jedenfalls in früherer Zeit ein tragisches Leben, versteckt zu leben und so und diese Sehnsüchte nicht öffentlich ausleben zu können oder so. Und die Oper, da kann man sich sehr schön hineinversetzen.
Rosa von Praunheim ist unser Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Eigentlich Holger Bernhard Bruno Mischwitzki.
Oder Holger Radke, das ist ja dann der Geburtsname sozusagen. Ich bin ja im Gefängnis geboren und in Riga 1942 und ich habe dann erst in Anfang der Jahre 2000er rausgekriegt, dass ich im Gefängnis geboren bin, meine biologische Mutter eben Radke hieß. Mhm. Aber dann haben mich meine zweiten Eltern geklaut und die hatten den Namen Mischwitzki.
Geklaut?
Ja, ich wurde dann aus dem Gefängnis ins Krankenhaus in Riga gebracht und da hatten meine zweiten Eltern gearbeitet oder meine Mutter hatte da in der Küche gearbeitet und hatte sich in mich verliebt und dann konnte sie mich offiziell nicht adoptieren, sondern bei Kriegsende hat man gesagt, nimm ihn einfach mit. Damit hat sie mich gerettet vor den Russen und vor einem Schicksal als Soldat unter Stalin und so weiter.
Und so dann eben auch adoptiert und so wurde dann eben der Mischwitzki aus dem
Radke. Nicht adoptiert, sondern einfach, haben dann irgendwelche Dokumente gefälscht. Und dann seitdem bin ich, ja.
Wann hat sie aber zuletzt irgendjemand Holger genannt?
Meine Mutter hatte mich Holger genannt, aber es ist sehr, sehr wenige Leute. Also mein Liebhaber nennt mich Rosa.
Das muss ja relativ dramatisch auch gewesen sein für Sie. Ihre Mutter hat ja ganz kurz vor ihrem Tod erst, also ihre zweite Mutter, Ihnen die Geschichte
erzählt. Genau, im Jahr 2000 mit 94 hat sie mir das gesagt. 2003 mit 98 ist sie dann gestorben. Und danach habe ich recherchiert und meinen Film gemacht, Meine Mütter, praktisch eine Spurensuche.
Wo sie nach Riga eben gefahren sind und da auch wirklich einiges noch an Spuren gefunden haben, auch neue Verwandte entdeckt haben. Sind die als Kontakte geblieben?
Nicht richtig, nein. Aber ich bin sehr dankbar, dass die mir, also die Schwester meiner Mutter, also meine Mutter ist ja ein Jahr nach dem Krieg ermordet worden von denselben Ärzten der Euthanasie in Berlin, weil sie mit Schizophrenie diagnostiziert wurde.
Die leibliche Mutter jetzt wieder, ja?
Dass die leibliche Mutter, die ist dann verscharrt worden auf irgendeinem Feld. Und die Schwester meiner leiblichen Mutter, die wir dann im Pommern, glaube ich, Landsmannschaft Pommern oder so, unter dem Namen Radke eben aufgetrieben haben, die war schon ein bisschen dement, aber ihr Sohn, also mein Cousin sozusagen, hatte noch 3 Fotos meiner leiblichen Mutter.
Das war eigentlich die einzige Fluchterfahrung, die Sie gemacht haben in Ihrem Leben aus Riga nach Ost-Berlin. Gut, die haben Sie noch nicht mitgekriegt, waren Sie zu klein. Aber dann 1953 eben von Ost-Berlin nach Frankfurt Praunheim geflohen, da waren Sie 11. Erinnern Sie sich das noch?
Ja, natürlich. Ich meine, das war mit 10 Jahren. Meine Mutter sagte mir, wir müssen jetzt kurz, damals war die Mauer noch nicht, 53, also konnte man mit der S-Bahn nach West-Berlin fahren. Und als wir dann im Westen waren, sagt sie, wir können nicht mehr zurück. Ich meine, wir sind jetzt, der Vater war schon vorher vorgefahren, weil angeblich drohte ihm irgendwas. Da unter der Stalinzeit wurden dann viele verdächtigt. Er war Ingenieur. Und wir waren dann in einer kleinen Wohnung in West-Berlin untergekommen und ich fand das sehr abenteuerlich. Also dann sind wir übers Rheinland nach Frankfurt in den Stadtteil Braunheim gekommen, wo ich dann meine Teenagerjahre verbrachte und dann Anfang der 60er zum Studium nach Berlin wieder habe ich Malerei studiert.
Aber Braunheim klingt ja schon so total spießig. Haben Sie das als Junge auch so erlebt?
Nee, das ist ein Vorort, war sehr ländlich mit sehr vielen Feldern und so und da habe ich meine Gedichte geschrieben, das war eigentlich sehr schön. Bin mit der Straßenbahn dann zur Schule nach Frankfurt in die Stadt gefahren, bin da aber dreimal sitzen geblieben, ich war zu verträumt.
Was waren Sie sonst für ein Junge? Also Gedichte geschrieben damals schon und in dieser Umgebung dann auch irgendwann schon mal gemerkt, dass Sie schwul waren?
Nicht so richtig, nein, das war noch zu früh. Ich habe mich sehr für Kunst interessiert, bin ins Theater gegangen. Ich hatte niemand in meinem Umfeld, der sich eigentlich für Kunst interessiert hat. Aber ich habe Lyrikzeitschriften abonniert, ich bin ins Theater gegangen, habe die Kunstfilme angeguckt, italienischen Realismus und so weiter. Das hat mich sehr, sehr interessiert und habe halt sehr viel geschrieben, gemalt, ne, fing dann an zu malen, habe dann 1000 Bilder im Jahr gemacht und bin dann auf die Kunstschule nach Offenbach gegangen. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwie, da gab es jemand, der mich nach Hause gebracht hat in der stürmischen Nacht. Und dann war mein erstes schwules Erlebnis. Das fand ich dann sehr bedeutend. Aber ich habe auch viel mit Frauen Sex gehabt. Bloß die haben sich immer verliebt in mich und das fand ich unfair, weil ich das nicht zurücklieben konnte. Und dann in Berlin, als ich auf der Kunstschule war, Kunstakademie, da kam das dann, dass ich dann merkte, dass mich Jungs mehr interessieren und die haben sich dann aber wiederum nicht in mich verliebt. Das war dann auch tragisch.
Gemein. Aber irgendwann hat es ja dann doch gepasst.
Irgendwann hat es geklappt und ich habe einen sehr, sehr netten Freund gehabt, einen Engländer. Und jetzt habe ich seit 14 Jahren einen wunderbaren Mann, Oliver, der an meiner Seite ist und mir immer sagt, wenn ich also behindert werde, im Alter würde er mich mit dem Rollstuhl in den Park morgens schicken, fahren und abends wieder zurückholen. Das ist doch sehr nett.
Interessant finde ich ja, dass Sie sich trotzdem Braunheim genannt haben, obwohl Sie da ja raus wollten, obwohl Sie dann eben ja erst nach Offenbach oder nach West-Berlin gegangen sind. Wieso sind Sie dann auf den Namen Braunheim gekommen und dabei geblieben?
Ich fand das kitschig. Ich durfte nicht ausstellen in Berlin. Als Student durfte ich keine eigenen Sachen ausstellen und dann habe ich mir einen Künstler Namen gesucht. Rosa, im Anklang an den Rosa Winkel, den Schwule verpasst gekriegt haben in der Nazi-Zeit. Und von Braunheim fand ich halt sehr schön. Ich habe dann hinterher rausgekriegt, dass diese ganzen Stadtteile nach Rittern benannt wurden. Also es gab einen Ritter Wolfram von Braunheim, der mit dem Sohn vom Kaiser Barbarossa, ich denke, der hat ein erotisches Verhältnis zu dem, keine Ahnung.
Das ist aber jetzt Unterstellung.
Ja, das ist große Unterstellung, aber ich wünschte mir das.
Und so sind Sie da, fühlen Sie sich in der Familie gut aufgehoben?
Sehr gut aufgehoben, ja.
Ja, es gibt ja sogar einen wohl mittelmäßig erfolgreichen, weil ich, als ich die Sendung vorbereitet habe, gestern wegen der Fußballfrage vorhin, habe ich gegoogelt, Braunheim Fußball. Es gibt einen Fußballclub Braunheim auf alle Fälle.
Ja, und es gibt auch einen Chor Braunheim. Ich habe ja dann einen Film gemacht, Braunheim Memoirs, und da habe ich Lieder geschrieben für den Braunheimer Männerchor.
Wie haben denn Ihre Eltern Ihre Entwicklung, also die Adoptiveltern, Ihre Entwicklung so begleitet und aufgenommen? Gab es da Auseinandersetzungen?
Nein, also ich meine, einmal war es so, dass mein Vater mehr als meine Mutter irgendwie doch von der Nazi-Zeit sehr geprägt waren. Und das waren dann schon, als Teenager hatte ich da schon viele Fragen und das hat mir nicht so gefallen. Aber als ich mich dann geoutet habe 1971 mit meinem berühmten Film, nicht der Homosexuelle, ist pervers, sondern Situationen, die er lebt, wo sich dann nachher Bayern ja aus dem Fernsehprogramm rausgeschaltet hat. Da meine Eltern haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen. Und das finde ich eine große, große Qualität. Ich weiß nicht, ob ich einen Neonazi-Sohn also lieben könnte. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich war dieser wilde, verrückte Künstler mit sehr viel Fantasie und auch wenig praktischer Begabung. Und sie haben wirklich immer an mich geglaubt und haben mich geliebt. Also das tut einem sehr gut, geliebt zu werden.
Bayern 2, 1 zu 1 der Talk mit Rosa von Braunheim heute. Ich denke, Herr von Braunheim, man muss das immer mehr wahrscheinlich erklären und erzählen, weil es kaum mehr vorstellbar scheint in der Rückschau, dass Homosexualität in der Bundesrepublik bis 1969, also bis vor 53 Jahren, unter Strafe stand.
Genau, kriminalisiert war und zwischen 49 und 69 sind doppelt so viele Schwule ins Gefängnis gekommen.
50.000 Männer,
glaube ich. Wie während der Nazi-Zeit.
Ich glaube, 50.000 Männer sind damals deswegen verurteilt worden, wenn ich das richtig nachgeschaut habe.
Genau, und ich hätte auch, also da gab es jemanden, jemand, der wollte mich anzeigen in den 60er Jahren. Ich hätte verurteilt werden müssen. Also so war die Gesetzeslage.
Also haben Sie in Ihrer frühen Zeit auch Angst vor diesen Anzeigen gehabt?
Nee, also als verrückter, wilder Künstler oder so, dann da ist man dann schamlos. Also, aber es war natürlich für viele gefährlich, gerade auch für die Älteren, die noch die Nazizeit erlebt hatten. Aber so als junge, wilde Person, ich meine, es gab Schwulenclubs, aber da nur nachts mit Klingel und so. Aber ich fühlte mich dann doch irgendwie sehr allein, weil man hat dann irgendwie nur irgendwelche Sexobjekte getroffen, aber so die ganze, so andere schwule Künstler oder Studenten oder so, das kam alles erst viel später.
War denn dann Ihre Hochzeit 1969 eine Alibi-Veranstaltung, um den Schein zu wahren?
Nee, das war eine rein kommerzielle Sache. Man kriegte 30.000 Mark vom Berliner Senat als Darlehen, wenn junge Paare heirateten, also nach Berlin zogen und dort heirateten. Mhm. Und das haben wir ausgenutzt. Und Carla, mit der ich 3 Filme machte, eine wunderbare, verrückte Person, die habe ich geheiratet, aber nach der Hochzeitsnacht nie wieder gesehen. Die ging dann nach München und hat mit Fassbinder gearbeitet und mit anderen.
Und was haben Sie da mit der Kohle gemacht?
Filme. Ich habe die in Filme gesteckt, in weitere Filme.
Können Sie Ihre Filme eigentlich inzwischen überhaupt noch zählen? Weil da kursieren auch völlig unterschiedliche Zahlen.
150 Filme, kurze und lang und Dokumentar- und Spielfilme. Doch, die kann ich schon zählen. Also inzwischen sind es vielleicht sogar noch mehr. Ja, das macht Spaß, kreativ zu sein. Ich hoffe, dass ich noch 1-2 Filme machen kann.
Naja, wir sind ja erst 80. Also geht doch noch was.
Ja, aber man hat mir gesagt, dass ich, eine besoffene Astrologin hat mir gesagt, dass ich kurz vor meinem 81. sanft verscheiden werde. Nun kann es sein, dass sie verscheidet. Sie hat das vielleicht verwechselt.
Ah ja. Hatte sie denn sonst immer recht?
Nee, das war das erste Mal, dass sie mir... Nee, die hat nie recht.
Okay, ja, dann muss man sich da ja eigentlich auch keine Sorgen machen. Haben Sie mal überlegt, was Sie so ausgemacht hat, dass Sie diese Angst damals eben in der schwulen Szene, dieses Undercover-Dasein müssen, dass Sie das überwunden haben, also dass sie nicht in den Untergrund, ins Verborgene gegangen sind, sondern stattdessen doch schnell, früh und laut in die Öffentlichkeit?
Na gut, das lag aber daran, dass 1969 der Paragraph liberalisiert wurde, der Paragraph 175. Und da kam dann WDR, Bavaria Filmgesellschaft auf mich zu, weil ich in einem Kurzfilm das schon mal thematisiert hatte, Schwestern der Revolution, und sagte, willst du nicht einen schwulen Film machen? Und da habe ich die dann reingelegt, indem ich den Film Stumm gemacht habe, eine kitschige Liebesgeschichte, den angeboten hatte von einem Jungen aus der Provinz, der nach Berlin kommt und einiges erlebt. Und habe hinterher dann im Schneidetisch in der Bavaria freche Kommentare gemacht, sehr provozierende Kommentare. Und als die dann den Film sahen, haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Dann wurde der von der ARD verboten, bis auf WDR. Die haben den im 3. Programm gezeigt. Aber nach einer sehr großen Pressekampagne für den Film ist er dann 73 doch in der ARD gelaufen, immer mit Diskussionen. Nur BR hat sich dann ausgeschaltet.
Mhm. Sie waren ja auch sehr, sehr viel, sehr oft, sehr lange in New York, haben Sie auch viel mit drüber gemacht. Da hätten Sie als Schwule vermutlich wesentlich friedlicher leben können. Haben Sie nie drüber nachgedacht, da zu bleiben, sich da niederzulassen?
Naja, Amerika ist sehr gespalten. Also es ist, ich würde mal sagen, sehr asozial, also arm und reich. Und dann gibt es natürlich unheimlich viel reaktionäre, konservative Bestrebungen. Aber es gibt natürlich auch eine sehr progressive Szene. Und 1969 in Stonewall, als die Tunden, die Transen dann Steine geworfen haben gegen die Polizei, das wird ja sozusagen als Beginn der amerikanischen Schwulenbewegung gewertet. Und ich kam 1971 zum ersten Mal nach New York. Da war schon der 2. Schwulenmarsch, also 1970-71. Den habe ich dann 71 habe ich mitgefilmt, dokumentiert und habe dann einen längeren Film gemacht über die Schwulen, Lesben, Transgender-Bewegung in Amerika, Armee der Liebenden, der 1976-77 rauskam. Ich habe lange in Amerika gearbeitet, von 71 bis 95 immer wieder Filme gemacht, aber es ist dort, das ist ganz, ganz grausam für Künstler, also die haben nicht wie wir das öffentliche Rechtliche, die haben keine Filmförderung, es können eigentlich nur Kinder von reichen Leuten Filme machen und so weiter, also es ist eine sehr grausame Gesellschaft und auch das Gesundheitssystem ist schrecklich, also nein, ich... Ein Lob für Deutschland und die sozialen Absicherungen, die wir hier haben.
Naja, und die Kulturförderung eben, weil genau. Ihre Filme, ich meine kommerziell, wären die vermutlich, also in einem anderen System ohne diese Filmförderung, Kulturförderung etc., wäre das vermutlich nie möglich gewesen. Sie hätten das
ganz Nein, wäre nicht sagen. Möglich gewesen. Also ich bin ja, glaube ich, weltweit der, der am meisten schwule Themen in meinen Filmen präsentieren konnte. Und das habe ich zu verdanken dem öffentlichen, rechtlichen und den Filmförderungen. Hm. Sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Als das losging, eben den Filmtitel haben Sie schon ein paar Mal genannt, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, war natürlich die öffentliche Hetzjagd danach immens. War die vielleicht sogar schlimmer als das Verstecken müssen davor?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie meinst du das für mich persönlich oder
ja,
was
für, nach dem Film? Ja, für Sie persönlich, weil Sie sind ja total angegangen worden danach. Es ist ja nicht so, dass alle gesagt haben, endlich kommt der Braunheim und macht diesen Film.
Ja, und dann waren sie unheimlich enttäuscht, weil ich sie angegriffen habe, weil ich die Schwulen beschimpft habe und habe gesagt, ihr seid unpolitisch, ihr versteckt euch irgendwie in glamourösen Dingen und statt für eure eigenen Rechte zu kämpfen und stolz zu sein, raus auf die Straße zu gehen und es euren Eltern zu sagen, den Arbeitgebern zu sagen, da wo ihr wohnt und so weiter. Das fanden die Leute natürlich, da waren die total überfordert. Aber es gab eine kleine studentische Minderheit, die dann, wir haben über 50 Gruppen gegründet, auch in München. Und das war der Anfang der Schwulenbewegung.
Hm. Aber es war schon ein Spießrutenlaufen. Also wenn es damals schon sowas wie Shitstorm gegeben hätte?
Ja, klar, es gab natürlich unheimlich viel Anfeindungen von Rechtsradikalen und die mich umbringen wollten und weiß nicht was. Aber auch unter den schwulen Gastronomen gab es Rechtsgesinnte sozusagen, die mich rausgeschmissen haben aus den Lokalen. Aber dann sind wir am nächsten Tag mit mehreren Leuten von das Lokal gegangen und haben protestiert. Also ich hatte dann schon Mitstreiter.
Mit all diesen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben und die Jahre danach natürlich auch noch und immer weiter, mit all den Anfeindungen, hätten Sie da nicht vorsichtiger sein müssen mit Ihrem öffentlichen Outing von ahnungslosen, prominenten Schwulen Anfang der 90er, wo Sie wieder für einen riesigen Skandal gesorgt haben?
Naja, das war auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise. Ich habe 10 Jahre gearbeitet für Safer Sex, um Leben zu retten in der AIDS-Krise, wo eben unzählige Leute gestorben sind. Und Anfang der 90er hat es mir gereicht. Ich habe gesagt, ich meine, es müssen jetzt auch Prominente ran, die für schwule Rechte eintreten. Und da habe ich einen Stein geworfen. Da habe ich gesagt, es ist wichtig, mal einen Stein zu werfen. So wie jetzt eben auch die Umweltaktivisten Steine werfen oder beziehungsweise sich ankleben oder Kunstwerke da attackieren oder so. Ich meine, das bringt ja eine unheimliche Öffentlichkeit auch für das Thema. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe gesagt, also gut, man muss einen Stein werfen. Den habe ich in dem Sinne geworfen, indem ich Harpe Kerkeling und Biolek geoutet habe. Es hat denen nicht geschadet, im Gegenteil. Die haben sich auch ein paar Jahre später dann mehr oder weniger positiv dazu geäußert, weil sie dann viel freier leben konnten.
Aber war ein paar Jahre später, ne? War ein paar Jahre später.
Paar Jahre dann. Später. Erstmal waren sie
entsetzt. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie mit einem von denen gesprochen haben danach?
Ich habe mit denen nicht gesprochen. Ich hatte vor der Sendung, hatte ich im heißen Stuhl, als ich sie geoutet habe, habe ich vorher Harpe Kerkeling angerufen und in Köln, habe ihm gesagt, kannst du dir vorstellen, dich irgendwann mal zu outen? Und da sagte er erstmal nicht. Aber dann habe ich es trotzdem gemacht.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Rosa von Braunheim. Hossa, hossa,
hossa, Rex Gildo, der letzte Tanz, heißt der aktuelle Film von Ihnen, der ab heute in der ARD Mediathek eben zu sehen ist, demnächst auch dann im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird. Sie haben Rex Gildo aber nie persönlich erlebt oder war mal beim Konzert oder ihn kennengelernt, oder?
Nein, habe ich nicht. Also ich kannte natürlich das Image, ich meine Lieder und die furchtbaren Filme, die er gemacht hat und so. Aber nein, ich kannte ihn nicht und man hat mir das angeboten vom RBB, der Redakteur Jens Stubenrauch. Ich glaube, BR war auch beteiligt, waren 5 Sender beteiligt von der ARD.
Ja, BR auch.
Die eben Dokudramen gemacht haben über Prominente. Und da kam eben der Name Rex Gildo auf. Und da ich wusste, dass er sein Leben lang schwul war, aber sich nie getraut hat, das nach außen zu tragen und das für ihn auch tragisch war. Er ist ja dann aus dem Fenster gesprungen, weil sein letzter Freund sich von ihm trennen wollte. Das fand ich einen unheimlich spannenden Stoff. Und da habe ich gerne diesen Film gemacht.
Wer waren denn Ihre wichtigsten Quellen, um das Leben nachzuzeichnen? Die tauchen ja teilweise auch auf im Film.
Ja, also ich habe mit Gitte ein langes Interview gemacht, die also auch sagt, dass sie eigentlich sofort klar, ihr klar war, dass der schwul war. Aber sie sollte ja gezwungen werden, mit ihm so eine Art Liebesleben vorzuspielen. Das wollte sie dann nicht, ist dann auch weggegangen. Es gab auch, Rex Gildo ist ja von seinem Manager praktisch gemacht worden. Rex Gildo war 17, als er im Kaufhaus eine Lehre machte. Und da kam ein älterer Herr, der sich in ihn verliebte und der ihn dann praktisch privat Schauspiel, Gesangs-, Tanzunterricht gab, geben hat, geben lassen und der ihn dann wirklich zu so einem Star gemacht hat. Und das, da habe ich eine Verwandte von diesem Manager.
Ich kann sagen, den konnten Sie nicht mehr fragen, weil der ist ja lange vor ihm gestorben.
Genau, genau. Der ist dann 88 gestorben und danach, nach dem Tod, war das für Rex auch sehr schwierig. Da war er praktisch so vaterlos und ist da ziemlich abgestürzt. Aber dass dieser Manager eben schwul war, das haben mir mehrere bestätigt. Aber das konnte natürlich nicht nach außen dringen. Das war in den 50er Jahren, Ende der 50er, als die sich kennenlernten, war das natürlich unmöglich, sich zu outen, weil es kriminalisiert wurde, Homosexualität. Und dann wurde eben Rex zu so einem Mädchenschwarm aufgebaut zu so einem Frauenschwarm in vielen Filmen und Liedern. Und dann, als es liberaler wurde, hat er sich das nicht getraut.
Gibt es denn diesen letzten Freund eigentlich noch, habe ich mir gedacht?
Als den letzten den Freund gibt es noch, ja.
Haben Sie mit dem auch gesprochen? Weil der war ja
der wollte nicht sprechen
der wollte
mit
nicht
mir,
sprechen.
Nein. Der wollte nicht sprechen, aber er hat Anfang, kurz nach dem Tod von Rex, hat er ein Interview für eine holländische Dokumentation gegeben, wo er gesagt hat, es waren keine Liebhaber, sondern nur ein väterlicher Freund und so weiter. Aber er wollte nicht mit mir sprechen. Mhm. Also die auch die Witwe sozusagen, die damals noch lebte, die inzwischen tot ist, die wollte auch keine Interviews geben. Aber es gab genug Leute, die aus der Schlagerbranche, die ich interviewen konnte.
Eigentlich habe ich mir beim Anschauen gedacht, eigentlich hätten Sie den Film auch gut unter Ihrem alten Titel nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, veröffentlichen können, oder?
Naja, ich meine, es ist schon ein tragisches Schicksal. Das ist, Rex Gildo ist ja nicht der Einzige. Es gab ja viele andere auch, die ihre Homosexualität, also zum Teil auch bis heute noch, eben verstecken mussten.
Was fanden Sie bei gerade Gildo so spannend dran?
Na, erstmal war es spannend, weil er so ein großer Star war. Er hat ja über 30 Millionen Platten verkauft, hat sehr viele Filme gemacht, sah blendend aus, war wirklich ein guter Schauspieler. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass er sehr, sehr gut gespielt hat, auch wunderbar gesungen hat. Aber er war ein Kunstgeschöpf sozusagen. Ich glaube nicht, dass er viel eigenen Willen hatte, sondern er hat das mit sich machen lassen, hat sich aufbauen lassen. Aber das hat er sehr gut gemacht, mit einer ungeheuren Disziplin. War wohl auch sehr, sehr freundlich, wurde immer von den Journalisten sehr gelobt, weil er sehr nett war. Und dann, als er abstürzte oder so und dann in Kaufhäusern auftrat oder so, er konnte sich dann nicht trennen. Er wollte weiter auftreten und ja, da hat er jede Gelegenheit genommen und manchmal war er eben auch betrunken oder hatte zu viel Schmerztabletten genommen, fiel dann von der Bühne oder so. Ja, das war dann, er war sehr narzisstisch. Also für ihn war es sehr, sehr, er konnte nicht älter werden. Dieses jugendliche Image, das wollte er bis zum Schluss behalten.
Und spätestens dann eben, als der, ja, er hat ihn immer als seinen Onkel vorgestellt, sein Manager und ja, nicht väterlicher Freund, gestorben war, ging das so los mit diesem, ja, Niedergang, mit der Orientierungslosigkeit, weil er einfach wirklich völlig haltlos war. Und Sie zeigen diesen Niedergang auch sehr scharf, wie also aus diesem cleanen Strahljungen ein Wrack geworden ist, dass diese Auftritte kaum mehr geschafft hat. Sie zeigen das auch mit, da bin ich echt erschrocken, mit Originalmaterial von diesen Auftritten. Boah, hab ich mir gedacht, muss das sein?
Naja, ich meine, das ist halt authentisch, ne? Es ist authentisch. Also heißt, muss das sein, war ja eben, dass die Regel der Schlagerbranche oder der Entertainment interessiert, dass man eben nur das Nette irgendwie zeigt, ne? Die Schattenseiten darf man ja nicht zeigen. Also die Schlagerstars oder unsere Stars müssen immer rein und glamourös und erfolgreich und strahlend sein.
Aber ich meine, mit diesen Aufnahmen, die Sie da zeigen, eben aus einem Möbelhaus oder von einem Betriebsjubiläum, dass Sie die überhaupt bekommen haben, ich meine, das demontiert den ja.
Ja, also ich meine, da war eben eine die in Chemnitz einen Fanclub hat, die hat mich sehr unterstützt und die hatte ihn eingeladen, den Rex zum Jubiläum ihres Fahrradgeschäfts, 40 Jahre Fahrradgeschäft oder so. Und da hat sie eben Videos gemacht und hat mir das gegeben. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr rührend. Also ich meine, es sind lauter ältere Damen, die er dann alle auf den Mund küsst und so. Und ja, dann kann er zum Teil auch die Töne nicht mehr so richtig halten. Aber er hat ja Freude und Spaß verbreitet. Also die Frauen liebten ihn. Und bis heute gibt es ja noch sozusagen diese Fanfrauen, diese Älteren, die ich dann in meinem Film auch parodiere, sozusagen als drei Witwen, die ja immer noch an sein Grab pilgern und eben sagen, er war nicht schwul, er hatte keine Perücke und keine falschen Zähne.
Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie Low-Budget-Filme machen. Wie ist dazu gekommen, dass Ben Becker da mitgespielt hat?
Ja, der Film war nicht so low-budget. Der war schon für die ARD produziert und war ordentlich produziert. Und Ben Becker kannte ich. Ich habe vor 20 Jahren spielte er eine kleinere Rolle in meinem Film Einstein des Sex über den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld. Und wir waren in Kontakt geblieben. Und ich habe ihm das angeboten, die Rolle. Und er hat mit Freude zugesagt. Und er spielt da zum ersten Mal, glaube ich, einen Schwulen. Und das macht er mit einer unheimlichen Zärtlichkeit und mit einer Sensibilität.
Ist Ihnen lieber als Regisseur, wenn Sie da möglicherweise unbekannte junge Schauspieler haben, die Sie noch mehr formen können? Oder wenn da einer kommt, wie Ben Becker, der weiß, wie es geht und der sich möglicherweise vom Regisseur auch dann gar nicht so viel sagen lässt?
Ach na doch, der lässt sich schon was sagen. Also ich meine, das war ja ein freundschaftliches Verhältnis und er ist sehr, sehr gut vorbereitet. Also das ist das Tolle eben an professionellen Schauspielern, dass sie es wirklich ernst nehmen und die kommen nicht einfach hin und liefern irgendwas ab, sondern die beschäftigen sich schon und fragen dann und so. Und da ist ein Regisseur schon auch eine Hilfe.
Wenn Sie Rex Gildo abends an der Bar treffen würden, was würden Sie ihn als erstes fragen?
Tja, was würde ich ihn als erstes fragen? Also natürlich würde man fragen, warum hast du dich nie geoutet? Ich meine, warum hast du nie den Mut gehabt, ich meine, öffentlich zu sein?
Ja, die Antwort haben sie im Film ja schon gegeben, mehr oder weniger.
Genau, genau. Ich meine, er hatte Angst, eben seine Fans zu verlieren und die Frauen zu enttäuschen. Und deswegen hat er ja auch geheiratet und hat dieses Image versucht, bis zum Schluss eben aufrechtzuerhalten.
Aber, also nichts fragen, aber einen trinken würden Sie mit ihm?
Ja, ich weiß nicht, ob er so mein Typ ist oder so. Ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass der so künstlerisch interessiert war, so kreativ war. Ich glaube, er war wirklich ein Kunstgeschöpf. Er hat mit einer unheimlichen Disziplin das erfüllt, was andere von ihm verlangt haben. Und die Eitelkeit war bei ihm sehr groß. Er liebte das Rampenlicht und liebte zu strahlen, liebte schöne Anzüge. Und
mit der Eitelkeit haben Sie es ja gar nicht so, oder?
Naja, ich meine, ich parodiere mich selber mit meinen Hüten und mit meinen verrückten Kostümen und so, aber das ist mir eine Parodie. Ich nehme mich ja in dem Sinne nicht ernst.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Rosa von Praunheim, macht mit 80 immer noch Filme.
80 also. Müssen Sie eigentlich noch arbeiten und jedes Jahr einen Film rausbringen oder wollen Sie?
Ich muss, ja, ich meine, die Miete ist sehr hoch und habe ja auch Mitarbeiter. Und sonst müsste ich eben, weiß nicht, wie heißt bei euch in München, Maximilianstraße, die reiche Straße?
Nee, bei uns heißt sowas Rentenversicherung, glaube ich, was Sie jetzt ansprechen wollen.
Nein, aber ich würde dann betteln gehen, ne? Mhm. Und die ihre teuren Handtaschen kaufen, da würde ich fragen, ob ich dann eben 2 Euro kriege. Also nein, ich habe für meine Zeit als Professor, ich war 7 Jahre Professor, kriege ich 100 Euro Rente pro Monat. Davon kann man ja gut leben.
Ja.
Und und deswegen muss ich weiterarbeiten und will auch. Das ist schön, wenn man muss. Also wäre ich länger Professor geblieben, wäre ich vielleicht faul und noch dicker.
Und all die Krawattenanzug tragenden Menschen, die Sie die ganzen Jahrzehnte behelligt haben und gesagt haben, Rosa, tu was für die Altersvorsorge.
Nein, ich krieg halt zu wenig. Das ist als Künstler, also ich konnte nicht richtig was zurücklegen. Bei den Kunstfilmen, die ich mache, da wird man nicht reich und lebt von den Filmen sozusagen, von einem Film zum anderen. Und das tue ich heute auch und kämpfe immer um neue Produktionen.
Deswegen umgekehrt ist ja schön, dass wir immer wieder neue Filme von Ihnen auch sehen werden. Jetzt hatten wir die Geschichte mit der Wahrsagerin schon, die ihren Tod vorhergesagt hat. Gehen Sie öfters zu Wahrsagern oder war das eine Ausnahme?
Ich war früher mal, ich meine, ich mag Wahrsagerinnen. Ich meine, einer hat mir mal, das war 1977, hat mir auch gesagt, also du wirst in 5 Jahren ziemlich krank werden, sehr wahrscheinlich sterben. Und dann bin ich 82 oder so, 83 bin ich zu ihr und da war gerade die AIDS-Krise, fing da an, Anfang der 80er oder Mitte der, und dann sagte ich, naja, vielleicht hat sie das gemeint, ne, wo so viele gestorben sind. Und dann sagt sie, nein, das war irgendwie, weiß nicht was, und eine Woche später war sie tot.
Okay, haben Sie irgendwelche spirituellen Berater oder Orientierungspunkte, an denen Sie sich ausrichten?
Nein, nein, ich bin allesgläubig, also ich finde, alles ist möglich. Aber ich denke, eigentlich sind wir Computer und ich habe mal einen Film über die Hölle gemacht und da sagt eine Kulturwissenschaftlerin, wir werden intelligentes Wasser. Das hat mir gut gefallen. Unsere Energie fließt dann ins Wasser und werden intelligentes Wasser. Ja, so glaube ich auch. Wir werden keine Erinnerung mehr haben und diese ganzen Religionen, die uns was anderes einreden, das ist was Fürchterliches.
Intelligentes Wasser ist toll. Ich denke mir, Sie werden wahrscheinlich auch schon sich Gedanken darüber gemacht haben, was er wie am Grabstein stehen soll.
Ich habe so eine obszöne Zeichnung, die ich dem Friedhof vorgeschlagen habe, die dann groß irgendwie auf die Rückwand kommt. Ich werde ja bestattet dann mit meinen beiden besten Freunden, mit meinem Ex Mike und Mitarbeiter und meinem geliebten Olli seit 14 Jahren. Und da haben wir Probe gelegen und das kann man sehen. In der Mediathek kann man sehen das Porträt Glückskind von Marco Giacopuzzi auf Arte. Und da kann man dann nähere Details erfahren.
Und ich wage jetzt nicht, über die Details dieser Zeichnung nachzufragen, aber das hat in Berlin die Friedhofsverwaltung durchgehen lassen?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, statt der Penisse in den Händen sind es dann Blumen geworden.
Ah, Gott sei Dank. Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie leben seit langem in einer festen Beziehung.
Seit 14 Jahren und lebe zusammen mit meinem geliebten Olli, aber auch mit meinem Ex Mike, der Mitarbeiter ist und die ganze Nachbearbeitung, Schnitt und so weiter macht mir seit über 45 Jahren. Also ist eine wunderbare Zusammenleben.
Dreier-WG.
Ja.
Ja. Es ist aber, wenn ich das richtig weiß, weder früher gewesen eine eingetragene Lebenspartnerschaft, noch, was ja jetzt auch seit 5 Jahren möglich wäre, eine Ehe, oder?
Nee, ich bin ja gegen die Ehe. Also ich meine, als ich damals meinen Film machte, haben wir ja nicht dafür gekämpft, dass wir zur Armee können oder dass wir Pfarrer werden oder dass wir heiraten. Ich meine, wir hatten uns vorgestellt, dass die heterosexuelle Heirat, die hat ja nun auch nicht nur Vorteile und wie viele Scheidungen sind da und wie viele leiden darunter. Also wir haben uns schon vorgestellt, dass ein Zusammenleben anders ist, auch in größeren Gruppen. Und das hat sich ja dann nicht durchgesetzt.
Aber viele Schwule haben doch diese Gleichstellung und Gleichberechtigung als großen Erfolg empfunden.
Ja, ich meine, das ist auch in gewisser Weise richtig, aber ich meine, warum muss man heiraten, wenn man dann sich teuer scheiden lassen muss?
Naja, für Versorgungsfragen im Alter ist das juristisch auch nicht unwichtiger nach wie vor.
Kann man auch beim Notar, haben wir gemacht beim Notar. Also wir sind hingegangen mit meinen beiden Männern und haben es notariell alles geregelt.
Gut, also ist das zumindest klar und heiraten braucht man dann nicht. Wie viel malen Sie eigentlich noch?
Ich male sehr viel. Ich hatte ja gerade in München eine große Ausstellung in der Kunstbehandlung. Die haben auch einen tollen Kalender gemacht, den kann man sich da auch erwerben, mit meinen Bildern Boys and Bees. Und in der Galerie Mond in Berlin in der Bleibtreustraße habe ich eine große Ausstellung, nackte Männer und nackte Tiere. Ja, und da hoffe ich, dass da dann einige verkauft werden, dass ich dann mir ein paar Süßigkeiten leisten kann.
Was kostet denn so ein Braunheim?
Also die Galerie bietet das so mit 2.200 an, davon kriege ich aber die Hälfte dann, die Galerie kriegt ja die Hälfte. Und ja, also das hoffe ich, dass es nach meinem Tode dann teurer wird.
Ja, nach Ihrem Tode haben Sie ja nichts mehr davon.
Meine Erben dann.
Die Erben dann, genau. Ja.
Genau.
Genau, aber erstmal vor dem Erben und vor dem Tode wird erstmal gefeiert. Heute eben, Sie haben den dezenten kleinen Nachmittagsteeempfang schon angedeutet. Was gibt es sonst noch für eine Sause zum Geburtstag?
Eine Prostata-Operation, die steht an.
Ist die vor oder nach dem Teeempfang?
Danach.
Danach ist sie dann vielleicht auch nötig.
Ja.
Wenn Sie zurückschauen, würden Sie sagen, Sie sind zufrieden?
Also ich bin ein Glückskind. Wie gesagt, das Porträt auf Arte, ich meine, hat den Titel Das Glückskind, das habe ich auch so gewollt. Ich habe ein wahnsinniges Glück. Ich denke, wie meine Generation auch, die in Frieden aufgewachsen ist. Ne? Dass ich meine, man sieht, was jetzt alles wieder droht und so. Dass ich das, also ich habe den Krieg ja in dem Sinne nicht bewusst miterlebt. Und die Nachkriegszeit, ich war da in einer Wohngemeinschaft mit vielen Tanten und so weiter. Am Stadtrand von Berlin bin ich aufgewachsen, sehr behütet, sehr liebevoll und habe dann, als ich in den Westen ging, eben das machen können, was ich wirklich wollte. Kunst machen und malen, schreiben, Filme machen. Also das ist ein großes, großes Glück, dass ich das machen durfte.
Wobei zufrieden im Zweifel für einen Künstler gar kein so anstrebenswerter Zustand ist, oder?
Naja, es geht immer hoch und runter. Das heißt also, ich meine, in dieser Karriere, ich habe schnell Erfolg gehabt mit Kurzfilmen. 67 hatte ich meinen ersten Film gemacht, Kurzfilm gemacht. Der wurde gekauft vom Hessischen Rundfunk damals, weil er auf einem Festival lief. Da konnte ich einen zweiten machen. Der zweite wurde auch verkauft und der dritte. Und dann plötzlich kamen größere Produktionen. Aber dann 1973 hatte ich dann mehrere Flops. Also da dachte ich, jetzt ist das Karriereende. Dann bin ich nach Amerika gegangen, habe wieder von vorne angefangen, hatte wieder Erfolg, dann wieder ganz runtergestürzt, dann wieder hochgearbeitet. Das heißt, also das Leben ist wie eine Lawine. Mal geht es rauf, mal geht es runter.